Wie machst du, fangen wir mal so an, wie machst du deinen Käsekuchen? Oder machst du überhaupt Käsekuchen?
Ich mache ganz viel Käsekuchen. Das ist bei uns
Kein
der
Schwabe ohne Käsekuchen.
das ist der Geburtstagskuchen. Meine
Mit
Kinder,
Zibeber oder ohne?
natürlich ohne. Meine Kinder verschmähen die Schwarzwälder Kirschtorte und nehmen lieber einen Käsekuchen, was ich voll nachvollziehen kann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Tobi Hock. Hi Tobi, grüß dich.
Hallo Ingmar.
Wie ist die Lage, Tobi? Was für Brot hast du heute schon gegessen? Hast du heute überhaupt schon was gegessen bei 35 Grad?
Ja, natürlich habe ich heute schon was gegessen. Ich habe mich ja vorbereitet. Ausgiebigst habe ich mich vorbereitet auf heute. Heute gab es ein Knauzenleibbrot. Das war ein Versuch. Mal was anderes zu backen, auch mit anderem Mehl, anderen Konstellationen. Und aber die Familie hat es für nur so semi-gut befunden. Es ist halt ein helles Weizenbrot. Aber so ab und zu mal zwischendrin ist sowas auch gut.
Sag mal, Knauzenleib heißt ganz genau, also ist das wie so ein Knetzles, oder? Weil das ist, glaube ich, was sehr Regionales. Ich glaube
auch, dass es sehr aus dem Oberschwäbischen kommt. Da kenne ich es zumindest her, da gibt es das gefühlt bei jedem Bäcker. Und nachdem ich da ja beruflich hin und wieder regelmäßig durchpendel, habe ich gedacht, ich muss sowas probieren. Das ist ein genetzter Leib, der mit relativ dunklem Weizenmehl gebacken wird. Und ich habe es in dem Fall mit 24 Stunden kalter Führung im Kühlschrank gemacht und hatte die Hoffnung, dass die Porung gut wird. Die ist dann auch ziemlich gut geworden aufgrund der momentanen Temperaturen.
Und was ist der Unterschied jetzt zum Genetz? Da gibt es da überhaupt einen oder ist es nur ein anderer Name?
Ich glaube, es ist ein grundsätzlich anderer Name. Und ich habe es jetzt noch nicht einmal genetzt gebacken, sondern im Gärkorb schwer gehabt.
Ja, spannend. Knauze ist ja, also Knauze selber, nicht als Knauzeleib, ist ja, ist ja sowas in klein dann quasi. Ist es vom Brotteig oder ist das anders wieder?
Ich muss es erklären, das ist ein relativ dunkler Teig. Also du wirst auch von einem von denen Weckle oder Brötchen wirst du satt. Das ist kein so ein Pappedeckel-Dinger, sondern das ist ein kleines Brot, was du als Brötchen kriegst. Und ich esse da total gern aber tatsächlich Marmelade drauf. Und das ist letztendlich nichts anderes gewesen, wie das Kleine in groß probiert.
Cool.
Was hast du heute schon an Brot gegessen?
Ich habe heute tatsächlich auch schon Brot gegessen. Und zwar mache ich mir gerade immer zum Frühstück richte ich mir gerade immer eine Scheibe Brot und ich nehme dann immer das im Laden irgendwie, meistens liege ich so an der Seite, ein paar halbierte Brote von Leuten, die halt ein halbes Brot gekauft haben, das geht ja bei uns und ich nehme dann meistens eins von denen weg, das ist dann immer Zufall, was das gerade ist und ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, was ich heute gegessen habe. Ich weiß, dass ich eine Scheibe Brot gegessen habe, ich glaube es war Bauernbrot. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Also ich habe auf jeden Fall eine Scheibe Brot gegessen und eine halbe Seele mit Butter. Und die kam gerade so ganz frisch aus dem Ofen.
Geil.
Habe jetzt so um 9:30 ungefähr Pause gemacht und da backe ich mir gerade immer die zweite Seele. Und meine Frau und ich versuchte immer zusammengeschwind einen Kaffee zu trinken. Und hat gesagt, ja, ich habe eine ganz warme Seele. Und habe ich gleich vorne wieder eine halbe Hand kann. Und aber das war halt. Aber ich muss passen. Vielleicht komme ich im Laufe des Podcasts noch drauf, was das für eine Scheibe Brot war. Das Problem war, ich habe gerade... Wir haben jetzt echt, heute war wieder wild bei uns. Wir waren ein bisschen knapp besetzt und ich habe gerade mich hingesetzt und wollte gerade neibessen. Das sehe ich auf dem Handy, dass der Bürgermeister anruft. Und den wollte ich dann nicht abwimmeln, weil da geht es immer noch um die Baustelle, die ja gerade immer noch bei uns im Ort ist. Und deswegen ist das Brot irgendwie so ein bisschen zur Nebensache gekommen. Das darf nicht nochmal passieren.
Ja, wie läuft es mit der Baustelle?
Ja, genau, da bin ich jetzt gerade auch mit dem Thema schon. Baustelle. Habe ja, glaube ich, im letzten Podcast angekündigt, dass er losgeht. Sie ist, jetzt pass auf, sie verzögert sich, pass auf, mit der Begründung wegen schlechtem Wetter.
Ah, ist zu warm.
Geil, oder? Nee, wegen Regen tatsächlich.
Okay.
Und zwar hat es ja genau einen Tag geregnet in dieser Zeit. nee, ist jetzt ein bisschen gehässig. Es war schon ein bisschen schlechter Wetter ja auch vor 2 Wochen noch. Und da gab es wirklich einen Tag, wo es so richtig geregnet hat. Das war letzter Freitag, heute vor einer Woche. Und genau da wollte die, glaube ich, irgendwelche Belagsarbeiten machen. Das ging dann halt nicht, deswegen verschiebt sie es jetzt tatsächlich um einen Tag.
Okay.
Das heißt, heute wäre eigentlich der letzte Tag gewesen, aber es geht jetzt nochmal einen Tag länger und wir sind alle froh, wenn es rum ist, weil man glaubt es nicht, aber wenn man sonst nur backt und verkauft an einem Standort, ist sowas wie jetzt, ist ja wie eine kleine Filiale, sag ich mal, für uns.
Ja.
Ein wahnsinniger Aufwand, weil du musst ja alles in Körbe verpacken, du musst alles dorthin fahren, du musst alles dort wieder ausladen. Mhm. Also falls auch Kolleginnen und Kollegen zuhören, die vielleicht mehrere Filiale haben, die können das bestimmt bestätigen, wenn du von quasi einem Geschäft auf eine Filiale gehst, ist das eine größere Umstellung, als wenn du von 5 auf 10 Filiale erweiterst, weil egal, ob du nur 1 Kilometer weg bist oder 10 Kilometer, du musst halt alles transportieren und du musst alles früher backen und du brauchst Personal doppelt, also nicht wirklich doppelt, weil ja durch die Baustelle hier ruhiger ist, aber trotzdem, du musst ja irgendwie personell irgendwie abdecken können und ja, dann ist es so, dass du da oben irgendwie manchmal eine Halbverkäuferin brauchen könntest, das geht aber natürlich nicht, das lässt sich ja keine irgendwie halbieren und ja, also alles, aber wir sind froh, dass wir diese Ausnahmegenehmigung haben, dass wir so ein bisschen Umsatz abfangen konnten. Wir sind froh, dass es aber jetzt auch bald rum ist. Genau, also ja, es hat jetzt am Ende uns auf jeden Fall geholfen, dass halt der Umsatz nicht komplett irgendwie weggebrochen ist und das ist einfach wichtig und das ist die Hauptsache, aber war schon sehr chaotisch, sehr wild, ja, weil wir eigentlich ja darauf nicht ausgelegt sind, dass wir irgendwie eine Art Filiale betreiben. Aber ja, gut, klar. So ist es halt. Genau, jetzt haben wir heute nochmal eine kurze Besprechung gehabt, deswegen auch das Telefonat, weil nächstes Jahr ja die Zufahrt zu unserem Ort komplett gesperrt werden soll. Die Zufahrt geht über eine Brücke und die muss saniert werden, wie so viele Brücken gerade in Deutschland. Und da stehen 10 Monate im Raum, also das ist auch gerade spannend. Da sind wir jetzt schon wieder am Planen, beziehungsweise gerade auch Unterschriften sammeln. Also falls jemand hier aus der Gegend kommt und zufällig mal in nächster Zeit vorbeikommt, unterschreibt alle bitte. Es geht einfach darum, dass wir als Gewerbetreibende uns zusammenschließen oder beziehungsweise auch noch mit Vereinen, um die Forderung an die Politik zu stellen, hier also an die Lokalpolitik, dass eben also verschiedene Maßnahmen forcieren wird, dass eine Ersatzbrücke gebaut wird oder dass einspurig zumindest offen bleibt oder sowas. Also da, genau, weil im Moment ist eine Vollsperrung geplant, das wäre natürlich eine Katastrophe.
Boah. Ja, klar.
Genau, also da ist das jetzt mit den 4 Wochen nur
eine
leichte Vorbereitung, eine leichte Übung, genau. Aber gut, okay, die haben wir jetzt zumindest mal bald überstanden. Genau. Tobi, hast du ein Learning der Woche, ein Learning des Monats? Was hast du
gelernt? Ich habe ganz viel, aber ich muss erstmal sozusagen Abbitte leisten. Ich habe in der letzten Folge natürlich ohne Faktencheck behauptet, es gäbe Pinguine überall auf der Welt. Das tun die natürlich nicht. Und es ist dann wie so oft, läufst du morgens ins Büro rein und ungeahnt, in dem Fall redet mich der Benny von der Seite, er sagt hier, Pinguine, die gibt es am Nordpol nicht. Zum Glück machst du kein Naturwissenschaftspodcast. Ich habe es überhaupt nicht kapiert, worauf er raus wollte. Also wir wissen, ich weiß auch, die Pinguine, jetzt weiß ich sie nicht am Nordpol, aber mir ging es ja in erster Linie darum, dass Oberfläche zu Volumenverhältnis natürlich entsprechend unterschiedlich sind.
Fand ich auf jeden Fall einen Wahnsinnsvergleich, auch nochmal Retro-Perspektiv. Aber ich habe tatsächlich bei der Aufnahme schon gedacht, ich oute mich jetzt, ich bin auch nicht gut in Naturwissenschaften oder so Naturkunde oder wie du es gerade genannt hast.
Ja.
War immer furchtbar schlecht in Erdkunde, ist mir echt peinlich, aber ich war echt da faul. Ärgert mich heute, aber auf jeden Fall habe ich noch während der Aufnahme gedacht, oh, wenn das jetzt nicht stimmt, dann gibt es bestimmt einen Shitstorm. Aber ich muss sagen, die letzte Folge kam ganz gut an, die Pizza-Folge, es gab einiges an Feedback. Aber gut. Zu den Pinguinen hat niemand was geschrieben, also offensichtlich haben es nicht so viele gemerkt. Und ja, genau, da muss ich auch schon wieder Abbitte leisten, ich habe bei der letzten Folge die Shownotes vergessen. Also wer von euch das Pizzateig-Rezept sucht, das ist jetzt da und kann auf Spotify und überall sonst auch abgerufen werden. Genau, apropos Pizza, da könnte ich gleich den Schwenk machen zu unserem neuen Pizzatag.
Mach das.
Den es ja jetzt seit 2 Mal gibt, ich weiß nicht, ob du es auf Instagram gesehen hast.
Ja.
Richtig, richtig gut. Wir haben ja jetzt runde Pizza. Backen die jetzt wirklich in so einem, muss man echt sagen, in so einem Hobbybäcker-Pizza-Ofen, der halt mit Gas betrieben wird und der theoretisch fast 500 Grad oder sogar über 500 Grad hochheizen kann.
Cool.
Und macht mega Laune. Hatten wir jetzt 2 Donnerstage und haben es ja ganz bewusst auch ohne Werbung betrieben, aber haben jetzt gestern der 2. Donnerstag gehabt, hat mega viel Laune gemacht, kommt auch gut an bei der Kundschaft. Cool. Und der Witz ist echt, dass es ja der gleiche Teig ist wie vorher auch, aber halt dadurch, dass es in diesem Ofen vorne, in diesem Pizzaofen backen wird, ist es halt ein komplett anderes Produkt.
Ja.
Und der Konstantin, der das bei uns federführend mit eingeführt hat, Der hat gestern jetzt, weil er ist ja nebenberuflich Koch und so ein bisschen jetzt ja auch Hobby-Pizza-Bäcker quasi und macht bei uns jetzt donnerstags den Pizzatag hauptsächlich. Ja. Und er hat mir gestern dann mitgebracht einen Pizzateig, den er 6 Monate eingefroren hatte in so einer Pizza-Box.
Geil.
Mit original italienischem Tipo 00 Mehl. Und das war jetzt spannend, weil jetzt haben wir tatsächlich mal den Vergleich gehabt, 1:1 zwischen dem Pizzateig, den ich mache, nach diesem Rezept, das in den Shownotes steht. Ich mache das ja aber mit dem Mehl von der Obeck, also das extra starke Weizenmehl von der Obeck, das nicht wirklich extra stark ist, weil das trotzdem viel, viel schwächer ist als konventionelle Weizenmehle. Und diese Tipo 00 Mehle, die sind ja wirklich, ich sag mal, idiotensicher. Also ich habe wirklich noch kaum mit solchen Mehle geschafft, weil ich halt schon jetzt ganz viele Jahre nur noch mit Biomehle arbeite.
Das bist du gar nicht mehr gewöhnt.
Nee, bin ich nicht gewohnt tatsächlich. Und es war spannend, weil du ziehst ja diesen Pizzateig so ein bisschen aus und du konntest es wirklich total gut sehen, so nebeneinander im Vergleich, dass dieses Biomehl halt dafür sorgt, oder dieser schwächere Kleber in diesem Mehl, dass du da gar nicht viel machen musst. Also du drückst das ein bisschen und der geht sofort
auseinander
quasi. Du musst eher aufpassen, dass er nicht zu dünn wird, dass er nicht reißt. Also klar, es ist schwieriger. Im Handling, das ist natürlich auch schneller die Gefahr, dass du Luft rausdrückst. Und bei diesem Tipper 00 Pizzateig, da musstest du sogar ziemlich drücken, damit du den überhaupt in die Breite kriegst quasi. Aber da ist auch keine Luft rausgegangen, da ist kein Riss reingegangen. Der war super elastisch, aber halt auch widerstandsfähig. Und das hat sich aber auch im Ergebnis wieder gespiegelt. Also wir haben dann zwei Pizzabacken mit meinem Teig und mit seinem Teig. Und ich habe die dann hinterbracht in Backstube zu unseren Jungs und Mädels und habe auch gar nicht so viel dazu gesagt. Ich habe nur gesagt, das ist jetzt ein Teig von Konstantin und das ist unserer. Und dann kam wirklich so von 80% derer, die es probiert haben, oh, das ist irgendwie zäh. Also das ist interessant, weil das ist bei Panettone ja auch ein bisschen die Gefahr, dass wenn du so extra starke Mehle nimmst, dann musst du die sehr lange auch fermentieren, damit du nicht dieses zähe Mundgefühl am Ende hast. Ja. Und es war tatsächlich auch so. Ist jetzt jammern auf ganz hohem Niveau, aber das war halt ein bisschen zäher. Es hat mehr, vielleicht noch mehr wie jetzt unser Teig, diesen ganz typischen authentischen Pizzageschmack gehabt. Mhm. Das definitiv. Also es war ultra lecker, aber unser Teig ist auch lecker, nur es ist einfach anders. Es ist ein anderes Produkt.
Ja.
Und das war spannend einfach zu sehen, genau. Dann habe ich gedacht, das teile ich doch direkt hier mal.
Cool.
Aber wie dem auch sei, ist eine Philosophiefrage. Wir haben für uns halt irgendwann mal entschieden, wir backen mit den Mehle von hier. Ja, aber trotzdem war es cool, mal zu sehen und auch, dass der 6 Monate eingefroren sein kann, ohne dass der nicht, also der hat überhaupt nichts verloren an irgendeiner Konsistenz oder irgendwas. Also fand ich auch krass.
Das ist abgefahren, tatsächlich.
Ja, genau.
Jetzt waren wir beim Learning. Also aufgrund der Temperaturen. Ich habe letzte Woche gebacken und habe gedacht, oh Gott.
Ach so, ja genau.
Ich habe viel zu warm.
Dein Learning gar nicht.
Alles gut. Viel zu warm. Mir ist der Sauerteig, keine Ahnung, der ist völlig oben drüber gewesen. Ich habe am nächsten Morgen dann den Deckel aufgemacht und habe keine Kugel, nichts mehr gesehen. Das war alles nur noch ein blubberndes Meer. Und ich dachte, okay, das Ding ist durch. Und dann habe ich doch irgendwie gedacht, so ein ganz nasser Teig und viel mit diesen Blasen, wenn du den bearbeitest, dann Poren kaputt und gibt nach irgendeinen Backstein und so. Und dann habe ich aber, typisch Schwabe, man schmeißt ja keinen Teig weg, wir probieren es dann doch nochmal. Und ich glaube, es war dann tatsächlich doch warm genug, dass dann die vermeintlichen Plattenteiglinge doch zu richtig, richtig guten Broten geworden sind. Und im Ofen haben die nochmal einen Wahnsinnstrieb, das habe ich gar nicht kommen sehen, wie die dann nochmal aufgegangen sind. Und es hat dann zum Glück funktioniert. Also in dem Fall habe ich gelernt, nicht aufgeben, doch nochmal probieren. Ich habe die Hoffnung mit dem Teig, wo ich in die Büchse reingeguckt habe, der war am Deckel oben gehängt und auch das habe ich gelernt. Ich fette zukünftig wieder den Deckel mit ein, weil wenn du den aufmachst, dann reißt es oben alles auf, dann geht die Luft raus. Auch das ist ein Learning. Ja. Alle 4 Seiten einfetten, nicht nur die von unten. also das war mein Learning der Woche da dazu.
Das ist ganz, ganz gut, was du sagst, weil ich stelle das oft fest, dass das manche nicht so bewusst ist, dass wenn du jetzt so wie du es beschreibst, wenn dir ein Teig am Deckel klebt, aber auch wenn du jetzt einen Teig auf eine Arbeitsplatte gibst und du mehlst die nicht ordentlich, und du musst den Teig dann so wegreißen, Das macht dir alles kaputt.
Ja.
Also das sind so Kleinigkeiten, die ich dann immer wieder auch bei manche Leute sehe, wo ich dann echt so schwer atmen muss wie jetzt gerade. Man spürt es mir körperlich ab, weil das sind so, da denke ich, oh nee, das kann nicht sein, dass aufgrund von solchen Kleinigkeiten dann irgendwie die Bohrung kaputt geht.
Ja.
Ja, spannend. Ja, oder auch wenn du Teige zusammen schlägst, sage ich ja immer, also Dehne und Falte hast du in der Backstube, wenn man zusammenschlage, ich weiß eigentlich gar nicht warum, aber hat sich so etabliert auf jeden Fall, wenn dann die Wannen nicht richtig gefettet sind oder du das nicht richtig wegkriegst, das ist auch Katastrophe.
Genau.
Mein Learning der Woche, pass auf, das ist echt witzig, weil habe ich mir dann überlegt, wo ich das festgestellt habe, dass ich das im Podcast hier als Learning der Woche präsentiere. Hat nichts direkt mit dem Backen zu tun, aber mit dem Essen. Und zwar habe ich mir gerade dummerweise angewöhnt zum Frühstück, wenn ich mir dann mein Scheib Brot genehmigt habe, mir noch ein Franzbrötchen mit hochzunehmen, weil die fliegen demnächst aus dem Sortiment, wenn sie zu warm wird.
Okay.
Und dann habe ich was festgestellt, und zwar ist es auch durch Zufall passiert, ich habe dann immer in der einen Hand mein Scheib Brot mit Käse meistens und in der anderen meine Tasse Kaffee, und ich kann das Franzbrötchen nicht mehr heben. Was habe ich dann gemacht? Ich lege es einfach auf die Tasse Kaffee drauf.
Geil.
Und dann, jetzt pass auf, genau, du weißt schon, was ich hinaus will. Und dann gehe ich hoch und esse meine Scheibe Brot. Und in der, ich bin so ein Typ, ich trinke meinen Kaffee immer nur zum Süße.
Ja.
Also ich kann zu Brot keinen Kaffee trinken.
Okay.
Oder zu was Salzigem. Ja. Ich brauche da immer was Süßes dazu. Auf jeden Fall hat es dann halt so 5 bis 10, keine Ahnung, 12 Minuten dauert, bis ich dann das Franzbrötchen von der Kaffeetasse runter habe. Und das war eine Offenbarung. Weil durch diesen Dampf und die Wärme vom Kaffee wird das Franzbrötchen, das halt schon vielleicht 3-4 Stunden gebacken war, wieder warm.
Das ist geil.
Und eine ganz spezielle Kombination aus, die Füllung wird innen so sapschig und der Teig wird aber so eine Mischung, also knusprig ist er ja, aber dann wird er wieder so ein bisschen weich und warm. Und dann ziehst du es so auseinander.
Ja,
ist geil. Also das ist ein Lebensgefühl. Echt ohne das Witz. Geil. Mega geil, habe ich noch niemand erzählt, habe ich dann auch, es war eine Erkenntnis für mich diese Woche, und habe gedacht, das ist mein Learning der Woche.
Das ist witzig, du bringst mich gerade auf was, ich war ja in Lübeck und in der ersten Woche habe ich Inkognito eingekauft, in der zweiten Woche hat Kurt und Willi gewusst, wer ich bin, aber ich habe natürlich dann im großen Stil eingekauft, weil am Tag vor der Heimfahrt das Ganze war, und da dachte ich, ja cool, nehme ich noch ein paar Sachen mit, so für zum Vespo und gute Weckle und braucht man alles und eben auch Franzbrötchen. Und ich muss jetzt ganz offen und ehrlich gestehen, ich kenne keine besseren wie von dort. Sorry, aber vielleicht könnt ihr euch ja mal über Brezel und Franzbrötchen austauschen.
Macht gar nichts.
Und ich hatte dann 12 Franzbrötchen für uns zu dritt im Auto dabei. Und es war eben auch so warm. Und die lagen auf dem Beifahrersitz und die waren nachmittags dann zu meinem Kaffee, den ich mir dann zwischendrin unterwegs gekauft habe. Genauso wie du gesagt hast, die waren dann so lauwarm und es war mega gut. Es war mega gut.
Das glaube ich dir aufs Wort. Also das
ist mir so gar nicht bewusst gewesen, aber du hast vollkommen recht.
Wenn das so ein Produkt wäre, das hier so viel verkaufen wie im Norden, dann müsste es wirklich gut, dass du das immer frisch irgendwie im Laden hast, weil das ist schon gigantisch.
Absolut.
Okay, das heißt definitiv, ich werde mir die mal genehmigen müssen.
Unbedingt.
Und natürlich, ich habe da gar keinen Schmerz damit, weil das ist ja auch ein Produkt, das wir hier quasi nur adoptiert haben. Also es ist das ist wie mit allem, wenn du nicht damit aufgewachsen bist, und mit aufgewachsen meine ich jetzt, wenn du damit nicht in der Ausbildung irgendwie von Anfang an Berührung hattest,
klar,
ist das nie gleich. Also ein Brezel ist ja jetzt auch kein Geheimnis, aber wir haben das gestern beim Pizzabagger wieder gesagt, ich habe das hier bestimmt schon 100 Mal gesagt, es ist auch beim Pizzabagger. Pizzabagger ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft.
Ja.
Aber es sind diese Kleinigkeiten.
Absolut.
Es sind wirklich diese Kleinigkeiten. Das ist bei der Brezel so, das ist beim Franzbrötchen so, das ist bei der Pizza so, das ist bei allem Guten so.
Ja.
Und bei der Brezel, wie gesagt, das ist ja auch nichts Geheimes, aber trotzdem kriegst du außerhalb von Süddeutschland, also hier auch nicht überall, aber kriegst du ja keine gescheite Brezel.
Ja.
Liegt natürlich aber auch daran, ein Brezel muss ja noch viel mehr wie ein Franzbrötchen immer frisch backen sein. Und wenn aber die Nachfrage nicht da ist und du backst dann nur 20 am Tag, ja, wie willst du die immer frisch backen?
Ja, klar.
Das ist ein Problem, das wir tatsächlich auch haben, wenn wir mit solchen Problemen zu kämpfen haben wie jetzt gerade. Und die Nachfrage einfach oder der Umsatz einfach sinkt, weil halt Baustelle,
ja,
dann ist das auch ein Problem, weil seither wissen wir, okay, wir backen irgendwie immer 4 Blech Brezeln, immer 4 Blech und dann haben wir ständig Frische im Lader. Aber wenn du halt jetzt 4 backst und du brauchst aber keine 4, dann hast du auch das Problem halt, dass du nicht es passt halt nicht mehr. Und dann hast du irgendwie nicht immer frische Brezeln. Und das ist schon blöd.
Ja.
Dann hast du direkt schon Qualitätsverlust.
Aber du hast schon voll die Steilvorlage geliefert, ne, mit dem Franzbrötchen. Ja. Ich bin dann nach Hause gekommen. Das Erste, was ich gemacht habe, sind meine 3 Regale Backbücher gewälzt, ob irgendwo ein Rezept, was halbwegs irgendwie tauglich aussieht, für Franzbrötchen drin sind. Und es ist witzig, also ich bin natürlich hier backbuchtechnisch schon sehr süddeutschlandlastig unterwegs, keine Frage. Da gibt es sowas nicht. Nee. Das gibt es einfach nicht. Ich bin dann beim Lutz Geißler im Almbackbuch für dich geworden, da ist ein Rezept drin. Und ich habe jetzt beschlossen, das wird jetzt bis zum nächsten Lübeck-Besuch meine Challenge, annähernd an diese Dinge ranzukommen. Und wahrscheinlich ist das so, wenn ich total stolz drauf bin, dass ich das Franzbrötchen so gut kann wie dort, dann erklärt man mir, was man dort schon wieder alles anders macht.
Und sag mal, was macht das Franzbrötchen dort so besonders?
Ich glaube, dass es die tatsächliche Füllung ist, mit Zimt und Zuckerbutter irgendwas zwischendrin. Und der Teig, der ist, also hier ist es eher gefühlt in Richtung Mürbteig gehen, so trocken, bröselig. Und dort ist eher, ja, also ich würde ihn fast wie Panettone-Teig vergleichen.
Oh.
Im Konzept ist das offensichtlich was anderes. Aber das muss ich noch erforschen, das Thema.
Das ist Foto mal, wenn wir ja noch genau angucken. Und was ich noch sagen wollte, ich habe krasse Seelebilder von dir gekriegt.
Ja, da bin ich jetzt richtig stolz drauf, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn es wahrscheinlich ein Zufallstreffer war, aber die waren beim letzten Mal backen richtig, richtig gut. Und ich glaube, es lag daran, dass ich die Wassermenge reduziert habe, die Ofentemperatur, weil ich sie viel früher eingeschossen habe, wesentlich höher war. Also ich habe sie im Prinzip gleichzeitig mit dem Brot rein und dann viel früher raus als sonst. Und dann werden die innen drin wirklich, also die Porung hat super funktioniert, weil der Teig, glaube ich, vom Gehen her den richtigen Punkt erwischt hatte. Also ich habe auch den Teig jetzt nicht zu lang stehen lassen müssen. Der Ofen war rechtzeitig, also ich habe im Backhaus ja gebacken. Der Teigzeitpunkt und der Ofenzeitpunkt, die waren genau deckungsgleich in dem Augenblick. Da hat das alles mal richtig gut funktioniert und diese trockene, stehende Wärmestrahlung vom Holzbackofen ist einfach was anderes wie zu Hause. Und die sind richtig, also die sind auch geschmacklich top geworden. Und ich mag es, wenn die dann so ganz frisch rauskommen und außen ist es, da spricht dir alles weg, weil es so nur splittert. Und bei 2 Stunden später werden die dann auch, die Feuchtigkeit kommt ja von dann innen, weil die ja so sehr nasse Teige sind, von innen durch und dann wird die Haut da so ledriger. Das ist auch noch in Ordnung, schmeckt auch noch gut. Also werden die dann auch als Vesper dann mittags dabei. Das ist alles immer noch ganz toll. Aber wenn die so frisch rauskommen, ganz heiß sind, das ist schon, also das mal hat es richtig gut funktioniert, ja.
Ja, das sahen echt, gigantisch aus, ja, absolut. Ich habe nebenher gerade noch die Bilder hier studiert von deiner Seele und auch von dem Franzbrötchen und das sieht schon gut aus. Aber das sieht schon aus, wie wenn das toriert wäre.
Ich glaube, es ist es.
Ja, das ist uns ja auch. Aber ja, es ist, glaube ich, es sieht weicher aus zumindest. Okay, wir haben inzwischen ja beschlossen, dass wir ihn, dass er mal aufs Ofenbänkle kommt.
Ja, genau. Also er ist in dem Fall der Alex von Kurt und Willi, muss ich sagen. Wir beide wissen, über wen wir reden, aber du musst sagen, das ist der Alex von Kurt und Willi. Also der
Bäcker. Ja, aber hast du vorher schon gesagt?
Habe ich schon
Kurt und Willi erwähnt,
ja. Alles klar, perfekt.
Genau, wenn jetzt gemein wäre, könnte ich sagen, das ist der einzige Grund, warum wir ihn einladen. Aber stimmt natürlich nicht. Stimmt natürlich nicht. Aber ich sag mal, naja. Kann man ja kombinieren.
Wir machen Franzbrötchen-Check.
Genau. Ich kannte Franzbrötchen tatsächlich auch viele Jahre gar nicht. Das ist ja auch die letzten Jahre so durch diesen Zimtschnecker-Hype bekannter geworden. Ich weiß noch, wo ich das Wort zum ersten Mal gehört habe, das war auf Kreta. Und zwar war unser Chef ja ein gebürtiger Hamburger. Mhm. Und der hat mal gefragt, ob wir nicht Franzbrötchen machen können.
Okay.
Und ich war, was, Franzbrötchen? Also von dem her, genau.
Sehr cool.
So, schwenk mal um aufs Thema. Ich habe, ich guck mal auf die, 24 Minuten, also wir treffen jetzt echt immer unabgesprochen einigermaßen. Und zwar geht es heute ums Thema Käsekuchen. Wir haben das Thema Käsekuchen vor vielen, vielen Jahren schon mal behandelt. Ich habe geguckt, das war 2022, also schon über 4 Jahre her. Also David und ich schon mal über dieses Thema gesprochen haben. Aber wir sind bei der letzten Folge so ein bisschen aufs Thema Käsekuchen gekommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr warum, ist auch egal. Aber wir haben gesagt, wir machen dann die nächste Folge drüber. Und du hast mir dann gesagt, Käsekuchen ohne Rand gilt auch und Rhabarberkuchen gilt auch.
Ja.
Also jetzt gucken wir mal, wo uns die Reise hinführt. Ich habe mir überlegt, beim klassischen Käsekuchen, klar, es gibt ein paar Sachen, die man beachten muss, mit Raushole, Reihole und Stürze und so weiter. Mhm. Wie machst, fangen wir mal so an, wie machst du deinen Käsekuchen? Oder machst du überhaupt Käsekuchen?
Ich mache ganz viel Käsekuchen. Das ist bei uns der Geburtstag, das ist der Geburtstagskuchen. Meine Kinder,
mit Zibeber oder ohne?
Natürlich ohne. Meine Kinder verschmähen die Schwarzwälder Kirschtorte und nehmen lieber einen Käsekuchen, was ich voll nachvollziehen kann.
Da gibst du deine Kinder wohl keine Schwarzwälder Kirschtorte mit Alkohol?
Natürlich nicht mit Alkohol, also natürlich mit ohne Alkohol, wollte ich sagen.
Mit ohne.
Genau. Ja. Und selbst wenn wir anderen Kuchen backen, gibt es zumindest für die Kinder 2 Mini-Käsekuchen, wenn es Geburtstag ist morgens. Also das ist absolut gesetzt, ganz wichtig. Und ich habe festgestellt, dass hier durchaus auch in meinem Dunstkreis die Meinungen sehr auseinandergehen, auch wenn wir die gleichen Rezepte vielleicht haben, aber natürlich andere Zutaten verwenden. Und ich durfte jetzt durchaus auch lernen, dass ich gefühlt irgendwie der Einzige bin, der kein Magerquark nimmt.
Okay, da hatten wir das letztes Mal ja auch schon
kurz drüber. Ja, ganz genau. Ja, also ich nehme natürlich richtig fetten Quark, weil das Ding muss ja, also da muss Fett, der Geschmacksträger, das muss ja da drin sein. Aber es nehmen ganz viele eben auch Magerquark. Da, so, ich glaube, so sind wir auch letztes Mal reingestolpert. Und ich habe ein relativ einfaches Käsekuchenrezept mehr oder weniger durch Zufall auch bekommen. Also ich habe gleichzeitig mit einem Kollegen in Reutlingen vor vielen Jahren angefangen zu arbeiten und der hatte als Einstand einen Käsekuchen dabei und ich habe gefragt, ob ich das Rezept haben kann, weil der Käsekuchen war richtig gut und dann kam er mit einem DIN A4-Zettel, den seine Frau ihm mitgegeben hat, da standen nur die Zutaten drauf und seine Frage war, kann ich was anfangen damit? Und mir hat das erstmal so gereicht. Ich mache das jetzt, das Rezept seit, jetzt muss ich selber schon rechnen, 17 Jahren. Unverändert, aber natürlich in der Technik immer wieder weiterentwickelt. Und willst du das Rezept irgendwie einstellen, sonst erzähle ich geschwind, was drin ist. Es ist relativ einfach, also der Teig sind 125 Gramm Margarine, 60 Gramm Zucker, ein Ei, eine Prise Salz, 250 Gramm Mehl und ein halber Teelöffel Backpulver. Das als Boden. Und ich, das
typische Mürbeteig, ja?
Ja, genau. Und ich fange mit einer Kugel in der Blechmitte an und ziehe ihn komplett, bis der Rand oben ist. Ich weiß, das machen andere anders, aber wenn ich es anders mache, wird der Teig nicht dicht. Und die Füllung ist 50 Gramm Butter geschmolzen, 5 bis 6 Eier, 1000 Gramm Quark, 2 Becher saure Sahne, 50 Gramm Puddingpulver, 200 Gramm Zucker oder weniger und dann von den Eiern den Eischnee und das ist jetzt das Wichtigste bei der ganzen Thematik, eine Stunde backen. Und ich habe in den letzten Jahren gelernt, ich musste die Temperatur reduzieren, dann wird er besser. Ich habe den am Anfang zu heiß gebacken. Mittlerweile backe ich den nur noch mit 160, 165 Grad, auch wenn im Rezept ursprünglich mal 200 Grad drin stand ist. Das ist also in meinem Backofen auf jeden Fall zu viel gewesen. Und ich decke nach 45 Minuten etwa mit einer Alufolie ab. Und dann verreißt er mir nämlich auch nicht.
Aha.
Das ist die Konsequenz aus.
Das heißt, du schneidest ihn gar nicht?
Nee. Ich stürze ihn auch nicht, gar nichts. Ich tue ihn aus dem Ofen raus und dann die Alufolie weg und dann geht er natürlich wieder ein Stück zurück, aber die Oberfläche ist geschlossen, die reißt nicht.
Okay, spannend, weil normalerweise, wenn du einen Eischnee machst, dann hast du ja quasi da Luft eingeschlagen und die dehnt sich aus beim Backen und dann will das eigentlich irgendwo raus. Aber geht der hoch?
Der geht hoch, genau. Also der reißt natürlich am Teig außenrum ab, die Füllung.
Ja.
Und geht aber wieder runter und du siehst nachher nicht, dass
abgerissen ist. Spannend, ja. Ja, das stimmt. Oder beziehungsweise kommt mir gerade ein Gedanke, bei uns ist das auch so, wenn wir, also wir schneiden nach einer halben Stunde ungefähr, knappe halbe Stunde am Rand Ei, damit er eben genau dort einreißt, quasi zwischen Rand und Masse.
Okay.
Und manchmal, also wir müssten vielleicht nicht schneiden, aber die Gefahr ist immer, wenn so ein bisschen Masse,
wenn es drüber geht.
Wenn es ein bisschen drüber geht, genau. Ja. Und wenn dann quasi die Masse ein bisschen über den Teig schwappt und an der Form außen sozusagen ein bisschen festbackt, dann da löst sich's nicht. Und deswegen ist die Gefahr groß, dass es doch immer mal wieder irgendwie reißt. Und was wir aber tatsächlich machen, ist, dass wir dann auf dreimal fertig backen. Also wir holen dann nach dem Schneiden nicht raus, sondern backen dann bei kühlerer Temperatur weiter und backen dann aber auf dreimal.
Damit er eben genau nicht reißt.
Okay.
Und wir stürzen auch nach dem Backen tatsächlich.
Okay.
Aber gut, der würde schon runtergehen, aber das ist jetzt, ich meine, das ist letztendlich nur eine optische Frage.
Für mich ist vor allem eine technische, also in der Haushaltsküche und mit Platz und Stutzen und Umdrehen und hin und her machen. Ich spare mir das einfach, ich stelle ihn raus, mache den Rand von der Springform weg und dann lasse ich ihn stehen und abkühlen. Meine Mutter hat auch nie gestürzt, weil sie gesagt hat, sie hat ein Kindheitstrauma, weil ihr Vater hat mal einen Käsekuchen backen, der dann nach dem Sturz irgendwie ausgelaufen ist. Also ganz irgendwie ausgelaufen. Aber dann habe ich gesagt, ja gut, aber der Kuchen wäre auch nichts geworden, wenn er nicht gestürzt hätte, weil dann war er einfach nicht durchbacken, ja, weil wenn er durchbacken ist, passiert ist. Aber was bei uns jetzt diese Woche passiert ist, nach 12 Jahren Käsekuchen backen, das passiert normal nie. Ich weiß auch nicht genau, was da schief lief, aber da ist dann wirklich auch nach dem Stürzen und wieder zurückdrehen, als man wieder dann auf die, als man dann auf eine Kuchenplatte quasi für den Ladeverkauf gestürzt haben, ist richtig auch aus dem Boden unten ist so eine Brühe rausgelaufen. Also keine Ahnung. Entweder war das, war, wir machen dann immer so Variante, weißt du, mit Kirschfüllung oder Nussfüllung oder mit Birne oder sowas.
Ja.
Und dann war der auch nicht richtig durchbacken offensichtlich und dann ist echt auch so eine richtige Brühe rausgelaufen. Also das passiert sehr selten, aber kann mal passieren. Und zum Thema Magerquark habe ich direkt hier, das, ich weiß nicht, vielleicht hat man mich blättern gehört, habe ich direkt nämlich Feedback, Hörerinnen Feedback von der Monika hier schön rausgezogen, weil sie schreibt nämlich was dazu, ich dachte, das passt jetzt vielleicht ganz gut. Sie schreibt, in der letzten Folge kam die Anmerkung, dass Käsekuchen am besten mit Magerquark schmeckt. Das lässt sich meines Erachtens noch toppen. Kennt ihr Schichtkäse? Der hat nochmal eine etwas andere Konsistenz. Mhm. Leider bekommt man den in jüngster Zeit bei uns in Mittelfranken nur noch sehr selten. In sehr gut sortierten Bioläden oder einer Rewe-Filiale habe ich manchmal Glück.
Der ist noch trockener.
Es lohnt sich mal auszuprobieren. Schichtkäse, ich habe ehrlich gesagt nicht gegoogelt, ich kenne das Wort, aber ich könnte jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, was es genau ist. Ist es sowas wie Frischkäse? Oder?
Ich glaube eher, dass das im Schwäbischen Richtung Bibeliskäse geht.
Also du meinst, was meinst du, körniger Frischkäse?
Ja, sowas oder was in die Richtung, ja, genau.
So Hüttekäse oder
ja,
sowas?
Ja, genau.
Ah, okay. Aber das kann ich mir jetzt im Käsekuchen nicht so gut vorstellen, ehrlich gesagt.
In Frischkäse schon.
Also. Ja, Frischkäse schon, ja. Aber so bolliger Käse. Hast du, kennst du Klumpenkuchen?
Nee.
Nee? Nein. Das Wort ist schon ziemlich ansprechend, gell?
Aber wahrscheinlich
das ist
glaube ich,
was Hohenloisch ist. Das ist, da hat man früher, ich weiß es auch nicht hundertprozentig, man hat, glaube ich, auch beim, man hat da, glaube ich, Milch stehen lassen, dass die quasi schlecht, also schlecht wird eigentlich, aha, so Sauermilch.
Ja.
Und dann hat man das abtropfen lassen immer Geschirrtuch quasi und hat nur diese feste Masse dann nachher quasi. Und das war dann wie so ein Rahmblot, hat man da draus backen. Und das hat aber diese klumpige Konsistenz. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Also das ist was ganz Altes. Das findet man eigentlich hier kaum noch irgendwo. Aber so gerade in so Backhäusern ist das dann irgendwie, habe ich das dann schon mal wieder irgendwo gesehen in meiner Kindheit und Jugend, die schon lange her ist, und da habe ich das als ganz, ganz furchtbar von der Konsistenz her in Erinnerung. Und Klumpenkuchen, also wenn sowas schon so heißt, das klingt schon so, naja, aber gut.
Okay.
Na dann. Genau, ich habe, hast du noch eine Ergänzung zu deinem Käsekuchen?
Nee, das ist jetzt...
Wie sieht es bei dir aus mit Vanille, Zitrone?
Ja, also, nee, also ich nehme im Normalfall entweder Vanillezucker oder Vanillemark mit rein. Je nachdem, was ich für einen Pudding habe. Also wenn ich dann mal investiert habe mit teurem Puddingpulver, mit richtiger Vanille drin und so, dann spare ich mir das. Wenn es aber dann schnell geht und billig war, dann tue ich das noch dazu. Zitrone tue ich tatsächlich keine rein. Mhm. Auch wenn ich das aus anderen Rezepten kenne, aber ich in meinem Standard-Käsekuchen-Rezept ist keine Zitrone drin. Und gleich noch Fun Fact zum Thema Backhaus-Käsekuchen. Das haben wir genau ein einziges Mal gemacht in den letzten Backtagen. Und die wahre Challenge, und deswegen haben wir es dann am Ende, glaube ich, auch nicht mehr gemacht, ist diese flüssige Masse in diesem Blech unfallfrei in den Ofen reinzukriegen. Und wenn der Ofenboden nur einen kleinen Hubbel hat und du wackelst mit dem Schießer, dann hast du die ganze Soße im Ofen drin. Und das ist tatsächlich nicht ganz so einfach.
Das erinnert mich an gestern, weil ich habe dann gestern auch ein paar Pizzen backen in dem Ofen. Und
mit Schwung.
Da war es dann auch so, ich habe dann bei den ersten zwei, drei vergessen, dass ich den Grieß und ein bisschen wegmache, den ich zum Ausziehen halt brauche. Und dann, ohne Spaß.
Dann gab es Flamme im Ofen.
Das glaube ich.
Das hat angefangen zu brennen. Die Pizza war am Rand ziemlich schwarz, also die konnte man nur zur Hälfte essen.
Also das und deswegen, so, und dann im Holzofen, dann so eine Käsekuchenmasse, das ist übel. Es passiert bei uns natürlich auch immer mal wieder, dass gerade beim Kuchen oder so, wenn man dann zu stark wackelt oder gerade beim Rausholen, das ist mir ein einziges Mal passiert, das ist noch gar nicht lange her, beim Rausholen zum Schneiden, da wappelt es ja alles noch so. Und wir backen dann vorne bei uns im Ladeofen. Du kennst ja unsere Räumlichkeit. Ja. Das heißt, man musste immer eine Stufe hoch und dann ist mir der einmal aus der Hand gerutscht. Ey, das brauchst du wirklich nicht, weil das ist innen ja noch komplett flüssig. Ja. Ach ja, wenn wir schon bei Real Talk sind, was bei uns halt passiert, das darf man gar nicht, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber gut, wir sind ja unter uns. Gell? Im Keller bei uns lagern wir unsere Eier und da hat heute jemand bei uns, wir haben diese große 360 Eierkisten, die kennst du wahrscheinlich. Ja. Und da hat jemand, ich sag nur noch einen Satz, dann wirst du wissen, was ich hinaus will. Dann hat einer, wir wissen bis heute nicht wer, kam auf die glorreiche Idee, dass es eine coole Sache ist, da 6 Kartons aufeinander zu stellen.
Ah, die wiegen fast
nichts. Also diese Kartons sind halt nicht so mega stabil und die werden sicher auch mehrfach benutzt. Auf jeden Fall hat halt dieser Turm die Biege gemacht und 3 von den 6 Kartons lagen quasi kopfüber auf dem Boden. Und ja, das ist also, solche Sachen brauchst du nicht einmal Freitag. Aber gut. So viel zum Thema Real Talk. Ich habe, also mein Beitrag zum Thema Käsekuchen ist heute, dass ich gar nicht über mein Rezept schwätze, weil das habe ich ja in der Folge letztes Mal schon gemacht und Tipps und Tricks sind da auch alle drin. Aber was ich gemacht habe, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut.
Ja.
Ich suche gerade den Zettel. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um einen Käsekuchen. Ich habe gedacht, das hört man ja immer mal wieder, dass man Käsekuchen auch bestellen kann.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ich habe mal so einen Beitrag im SWR gesehen über eine Bäckerei, die sich auf Käsekuchen spezialisiert hat in der Freiburger Ecke. Habe das schon gegoogelt und habe es auch gefunden, stephanskäsekuchen.de. Und dann dachte ich, ich bestelle den einfach auf die Folge heute und dann esse ich den hier vor laufender Kamera und du musst mir dabei zugucken. Leider hatte ich die Idee ein bisschen zu spät, beziehungsweise es hat jetzt auf heute nicht mehr gereicht. Aber was ich noch dazu erzählen wollte, also ich hole das nach und erzähle dir dann, ich schicke dir ein Bild und erzähle dir in der nächsten Folge, wie er geschmeckt hat. Aber das ist eigentlich eine coole Idee, wenn du dich auf sowas spezialisierst. Ja. Und Käsekuchen ist, glaube ich, echt was viele lieben und was es auch nicht überall in richtig guter Qualität gibt. Das kannst du super gut verschicken.
Ja, klar.
Und ich sage deshalb keine Kosten und Mühe gescheut, weil also dieser Käsekuchen kostet im Standard 12,50. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der ist. Das, denke ich, passt wahrscheinlich. Aber Bearbeitungsgebühr 5 Euro. Versand kostet 8,95, gestaffelt nach Gewicht, also bei 8,95 geht's los. Samstagszustellung 20 Euro.
Boah.
Also ich hoffe, der kommt nicht morgen. Aber ich fand es dann schon krass, gell, weil ich dachte, okay, das heißt ja praktisch 14,95, nur damit ich den überhaupt geschickt kriege. Ja,
Logistik
5 ist Euro irre. Bearbeitungsgebühr bis 8 Euro für diesen 14, stimmt das, ja? Ne, 13,95. Also 14 Euro kann ich sagen, ja, nur damit die mir überhaupt einen Käsekuchen schicken. Das ist mehr, als der Kuchen selber kostet.
Ja.
Das heißt, ich habe jetzt 27,45 Euro bezahlt. Oder noch, ja, habe ich schon bezahlt, genau, der Kuchen habe ich noch nicht. Für einen Käsekuchen, der sicher nicht so groß ist, weil 15,50, das kann nur relativ klein sein, denke ich. Fand ich krass. Also okay, ist so, alles wird teurer, aber dachte ich mir, mein lieber Mann, also wenn der das so verlangt, wird das sicher auch bezahlt, sonst würde der das ja nicht anbieten.
Yeah, yeah.
Also fand ich spannend. Und mein inhaltlicher Beitrag zum Thema Käsekuchen ist, dass ich dachte, ich backe uns ein San Sebastian Cheesecake. Kennst du das?
Nur namentlich und auch mal in der Auslage gesehen, aber ich muss ehrlich gestehen, das ist was nur einen Boden und keinen Rand hat, wenn ich es richtig weiß, oder?
Nee, gar nichts.
Gar nichts.
Weder Boden noch Rand.
Okay.
Und zwar habe ich das gesehen letztens in Stuttgart, nee, schon wieder ein Jahr her ungefähr, in Stuttgart, als ich bei Marco war, der mit uns Panettone-Backer hat.
Ja.
Der ist ja in seiner Bäckerei mit einem Patissier und der hat den dort in der Auslage gehabt. Dann habe ich das zum ersten Mal gegessen. Und dann dachte ich so, naja, geht so. Habe aber gedacht, jetzt auf die Folge, heute interessiert es mich einfach nochmal. Und habe den dann jetzt heute zum ersten Mal selber backen tatsächlich. Und habe ein bisschen mich eingelesen in das Thema und es geht so ein bisschen in die Richtung New York Cheesecake, das kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Ja. Wo normalerweise so ein zerkrümelter Keksboden quasi die Grundlage ist.
Genau.
Nur, dass der tatsächlich gar nicht, gar keinen Boden und keinen Rand hat. Und die Besonderheit eigentlich ist, das wird auch mit Frischkäse gemacht, ähnlich wie New York Cheesecake.
Mhm.
Und er wird relativ heiß, relativ kurz backen und dadurch ist der Ober ziemlich dunkel.
Okay.
Also der Beiname ist Burnt Basque Cheesecake, also gebrannter baskischer Käsekuchen quasi.
Aha.
Und dann karamellisiert die Oberfläche so. Also das ist eigentlich ein total simples Rezept. Das ist Frischkäse, Eier, ein bisschen Mehl, Zucker, Prise Salz. Warte mal, was war's noch? Das war's schon. Frischkäse, Zucker, ein bisschen Vanille, je nachdem. Ah ja, und geschlagene Sahne. Und die wird quasi untermeliert.
Aha.
Und dann wird es ohne Boden, ohne Deckel backen und ohne Boden, ohne Rand. Und habe ich jetzt halt zum ersten Mal gemacht und hat mich geschmacklich aber jetzt auch nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. Aber fand ich spannend und ich dummerweise dann auch, ich habe halt Schiss gehabt, dass der zu trocken wird, weil überall steht so dieses heiße und kurze Backisch quasi, das, was den Käsekuchen dann letztendlich so einzigartig macht.
Ja.
Und das wird wohl auch ziemlich gehypt, also ein bisschen in renommierte Küchen als Dessert.
Mhm.
Und ja, dann ist der mir dummerweise, aber nachdem ich, du kannst den eigentlich gar nicht wirklich rausnehmen aus der Form, du musst den eigentlich in der Form schneiden und auch irgendwie servieren einigermaßen, weil das ist eine total wackelige Angelegenheit. Und war schon sehr, sehr saftig, aber die Konsistenz hat mir nicht so zugesagt. Ich hätte das irgendwie ein bisschen cremiger erwartet. Aber wie gesagt, ich habe den jetzt heute zum ersten Mal backen. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass das immer so ist. Aber fand ich echt spannend. Und ich habe, wie gesagt, mich ein bisschen eingelesen in das Thema und habe ja auch ein bisschen recherchiert. Und ich habe da, also was ich spannend fand, war folgender Text. Und zwar, also genau, was diesen Käsekuchen besonders abhebt, ist das gekonnte Spiel zwischen den Texturen. Er vereint eine leicht geröstete Oberfläche mit einem samtigen Kern. Das Ergebnis ist ein Duett aus cremiger Süße und leicht karamellisierten Noten. Das ist tatsächlich, oben schmeckt es relativ herb, weil es wirklich sehr, sehr dunkel ist. Mhm. Somit ergibt sich quasi der perfekte Mix aus zart und knackig. Ein weiterer entscheidender Unterschied zum klassischen New York Cheesecake ist der Boden. Oder besser gesagt, dessen Abwesenheit. Während sich der New York Cheesecake auf einen Keks- oder Mürbeteigkruste stützt, braucht der baskische Cheesecake keine Grundlage, um zu glänzen. Somit steht der Kuchen zur Gänze im Rampenlicht und dann wäre da noch die Temperatur des Kuchens. Beim San Sebastian Cheesecake muss man nicht lange warten, bevor man ihn genießt. Im Gegenteil, bei ihm ist es sogar gewünscht, dass man ihn warm isst. Dann lässt er sich nicht nur wunderbar löffeln, er zergeht wortwörtlich noch auf der Zunge. Also diese ganz, ganz weiche... Warte, ich zeige dir mal ein Bild. Siehst du das?
Ja.
Warte mal, jetzt ist es verschwommen, oder?
Jetzt kannst du erkennen.
Ah ja, so einigermaßen. Es ist ja oben ziemlich dunkel.
Ja.
Wir haben jetzt drüber stehen noch. Und dann hat mir aber noch was gelesen. Und das hat mich eigentlich total angesprochen. Wer an San Sebastian denkt, hat wahrscheinlich zuerst das Meer, die ja, bla bla bla, lebendige kulinarische Szene vor Augen. Was macht den Cheesecake so besonders? Oben karamellisiert, in der Mitte wackelig und ohne jegliche Garnierung serviert. So präsentiert sich der 5-Zutaten-Käsekuchen. Er kommt so puristisch daher, dass er nur mit einer Gabel über die Theke geschoben wird. Kein Schnickschnack, keine Deko, nur Käsekuchen-Perfektion. Und das sind ja so Sachen, die ich liebe. Also quasi was total Einfaches. Ja. Aber wahrscheinlich habe ich auch noch nicht das jetzt perfekt hinkriegt heute und die Tricks und Kniffs wahrscheinlich noch nicht richtig verstanden. Aber ich liebe ja Produkte, die eigentlich total simpel sind, aber halt, naja, es kommt halt doch dann wieder auf die Kleinigkeit an. Mhm. Also anscheinend war das Originalrezept aus der Lavinia Bar. Das ist wohl die Bar, die diesen Käsekuchen bekannt gemacht hat.
Mhm.
Und wie gesagt, also heute war es jetzt so semi-geil vom Ergebnis, aber es ist halt super einfach. Also, weil du hast keinen Boden, du rührst nur diese 5 Zutaten zusammen. Die einzige Schwierigkeit ist, dass die Sahne halt schlagen muss. Aber ich meine, das kriegst du auch noch hin. Also fand ich ganz spannend. Also ich bleib da mal dran und
okay, ich bin gespannt.
Werde da weiter nochmal berichten, ob das irgendwie noch besser geworden ist. Genau, was gibt es sonst noch zum Thema Käsekuchen zu sagen? Du hast noch was von Rhabarberkuchen erzählt.
Ja, wobei der Rhabarber ist durch auch Zwetschgen und Ähnliches zu ersetzen. Also im Prinzip ist wieder der gleiche Boden wie vorhin schon. Und dann kommt so irgendwie annähernd 1 Kilo, in dem Fall idealerweise in meiner Sicht Rhabarber. Und bevor dieses ganze Obst reinkommt, macht man unten drunter eine Schicht aus Zimt und irgendwie gemahlene Nüsse, Haselnüsse oder Mandeln. Und dann,
Flugscheiße, Alarm, Rhabarber ist Gemüse.
Okay, dann ist Gemüse, alles klar.
Faktencheck bestanden. Nicht, dass dein Kollege gleich wieder was zu meckern hat.
Das war richtig.
Ich liebe Klugscheiße.
Ich gönn's dir.
Ich weiß ja so selten was, aber in dem Fall konnte ich jetzt mal glänzen. Alles gut. Apropos, wusstest du, dass Erdbeere kein Obst ist?
Nee, sondern Nüsse, das weiß ich.
Ah ja.
Da kann ich jetzt mitmachen.
Ja, das ist...
Aber jetzt sind wir bei den Nüssen gewesen, also Nüsse. Und dann aber obendrauf... eine Schicht Grieß. Und das fängt dann die Flüssigkeit ein Stück weit auf. Und dann kriegst du da unten so eine, über der knusprigen Boden, kriegst du so eine schmierige, Grießbrei-ähnliche Schicht aus dem Saft von was auch immer du oben drauf gemacht hast, Zwetschgen, Rhabarber oder sonst irgendwas. Und also das ist Punkt 1, den ich super sensationell daran finde. Und dann kommt oben drauf im Prinzip sowas Ähnliches wie Käsekuchen als eine Art Guss mit Zucker, ein bisschen Salz, Margarine, Eier, Quark, aber in dem Fall nur noch 20% Fettstufe und eben aber auch Puddingpulver und Schmand. Wobei, wenn man den Schmand noch durch Joghurt ersetzt, dann wird es noch besser. Dann ist es eben auch so eine ganz cremige Schicht, die oben drauf ist. Und die Flüssigkeit wird aber unten durch den durch den Grieß, ich sage mal, gebunden, mitgekocht. Und das ist tatsächlich auch was ganz, ganz Feines.
Das klingt wahnsinnig lecker.
Ja?
Ja, durch das Puddingpulver, wenn das ja dann praktisch abbindet durch die Hitze,
ja,
dann ist das, kann ich mir das gut vorstellen, dass das so eine sapschige, ja, Geschichte gibt. Ich habe jetzt gleich beim Zuhörer gedacht, suppt dir der Brot nicht durch?
Nee, weil da unten der Grieß ist und der nimmt die ganze Flüssigkeit auf und macht dann wie Grießbrei draus. Das ist super geil.
Ich hasse ja Grießbrei, habe ich schon gesagt.
Nee, aber ich liebe es.
Und scheint dich auch nicht zu interessieren. Nee, tatsächlich, aber tatsächlich kann ich mir das ganz gut vorstellen. Also das, ja, klingt wahnsinnig lecker. Ich mag das auch, das sind, sorry, bei mir knistert es heute den ganzen Tag, weil ich so viel Blätter heute. Das sind so kleine Feinheiten, die gerade diese Schicht, von der du dann erzählt hast, die, ja, die entsteht dann beim Backen. Und
genau.
Das war vielleicht gar nicht die Ursprungsidee, als das Rezept mal entwickelt wurde. Vermutlich aber ja, also Konsistenzen und und auch dieses Spiel dann zwischen weich und irgendwie cremig und dann doch wieder irgendwie der knackige Brote.
Ja.
Das macht es dann irgendwie komplex oder das macht es dann auch aus.
Und deswegen mag ich ja auch den Käsekuchen mit Boden, weil dann doch noch irgendwie,
ja,
ein Keks mit dabei ist und nicht nur,
ja,
Pudding. Ja.
Ich bin auch kein Riesenfreund von randlosem Käse, obwohl es gibt halt einfach auch Ränder, die sind einfach nicht lecker. Das ist halt auch manchmal ein Problem.
Gell? Ja, wenn sie zu dick sind.
Ja. Wenn sie zu dick sind oder auch einfach, ja, oder auch zum Beispiel, ich weiß noch, in meiner Kindheit, da waren wir manchmal bei jemand eingeladen und die haben immer so einen Hefeteig-Zwetschgekuchen gemacht und der war einfach so trocken.
Ja.
Und der Hefeteig war einfach so dunkel und hat schon so bitter geschmeckt und als Kind, dann darfst du es nicht stehen lassen und weil sonst schimpfen die Eltern das ist dann irgendwie echt eine schwierige Geschichte. Aber grundsätzlich bin ich auch totaler Freund von, bin auch Freund von Hefeteig. Also früher hätte ich das niemals gesagt, aber Kuchen und Hefeteig drunter ist was Geniales,
ja,
aber als Kind habe ich es gehasst, weil das trocken war oft. Gut.
Ja.
Ich hätte noch ein bisschen HörerInnen-Feedback
und, ja, voll gut,
die eine oder andere Frage noch dabei. Die würde ich mal hier noch jetzt mit einwerfen. Und zwar,
klar,
habe ich gesagt, das Feedback zur letzten Folge war durchaus relativ viel diesmal. Und ich hatte manchmal auch dieses Thema mit, dass das Rezept gefehlt hat, ja, das ist jetzt drin, genau, wir haben es gehört. Und zwar haben wir einmal, hat die Susanne sich nochmal gemeldet, deren Fragen haben wir, glaube ich, in der vorletzten oder vorvorletzten Folge thematisiert.
Ja.
Und das ist ganz witzig, weil sie eine Podcast-Hörerin ist, die jetzt erst eingestiegen ist und war damals bei Folge 88 und ist noch gar nicht lang her.
Okay.
Und jetzt ist sie am Start, also jetzt ist sie okay, aktuell. Das heißt, sie hat inzwischen über 40 Folgen noch nachgehört.
Respekt.
Und ist jetzt zum ersten Mal in der Situation, dass sie warten muss. Also sie kann ja jetzt nicht mehr weiterhören. Also das finde ich schon krass, wenn jemand 128 Folgen wirklich hört.
Nicht schlecht.
Also das kann ich nur meinen Hut vorziehen, weil ich habe so viele Podcasts, die ich gern hören würde und irgendwie kriege ich es oft nicht unter und dann markiere ich mir die immer, ja, wenn wirklich jemand 128 Folge dranbleibt. Also großes Dankeschön.
Vielleicht pennt sehr lange und hat jeden Tag 2 Stunden Fahrzeit, wo du was hören kannst.
Möglich, ja, wahrscheinlich. Also finde ich richtig cool,
cool, und
freut uns natürlich auch extrem. Und übrigens war das schon Mitte Mai, als er die letzte Folge gehört hat. Und viele liebe Grüße auch an Tobias. Mir läuft regelmäßig das Wasser im Mund zusammen, wenn er von seinem Dorfbackhaus erzählt. Genau, also die Fragen haben wir, wie gesagt, weiters schon mal beantwortet und viele sind dann im Lauf der folgenden Folgen auch schon beantwortet worden, weil, als sie damals geschrieben hat, hat sie ja noch nicht alle Folgen gehört,
ja, gehabt. Klar.
Genau, und übrigens, ihr Roggensauerteig Generation 12 steht im Moment gerade,
wow,
im Kühlschrank.
Okay.
Dann hat sich der Frank gemeldet, der Frank hat auch sich neulich schon mal gemeldet, hat die Baguette aus unserem Backbuch, backt er und ich habe mir das Feedback deshalb nochmal rausgeholt, weil er sogar hier schreibt, ich verstehe euch und mag euren Dialekt sogar. Er kommt aus Norddeutschland und schreibt weiter, die alten Folgen mit David höre ich inzwischen auch noch einmal von neuem. Mit mehr eigener Backerfahrung lässt sich das, worüber er spricht, fachlich jetzt teilweise besser einordnen.
Ja.
Als damals. Für das Bäckerhandwerk habe ich höchsten Respekt und der Angang, traditionell ohne Backmittel und technische Enzyme zu backen und auf Qualität zu setzen, ist meines Erachtens richtig. Klar, das kostet Geld, aber es gibt einen Markt in dem Segment. Für die Handwerksbäcker, die sich nicht von der Masse abheben, sehe ich schwarz. Es ist ja teilweise erschütternd, was da qualitativ geboten wird. Als Ingenieur finde ich deine Gedanken zu Prozessen und Prozessoptimierung interessant. Für mich als Hobbybäcker ist Effizienz ja nicht unbedingt der Maßstab. Qualität aber schon. Prozessbeherrschung ist der Schlüssel zu beidem. Man lernt jedes Mal dazu. Und das ist das nicht die Essenz des Ganzen? Liebe Grüße von Frank. Das fand ich auch noch ein schöner Satz unter.
Ja.
Und tatsächlich habe ich mir darüber in letzter Zeit ein paar Mal Gedanken gemacht, dass halt, es geht natürlich um Qualität, aber es geht natürlich auch um Wirtschaftlichkeit. Und diesen Spagat immer hinzukriegen, ist tatsächlich gar nicht so einfach, ja. Weil wir müssen ja in einem gewissen Tempo arbeiten, wir müssen in einer gewissen Prozessoptimierung arbeiten, damit das Ganze überhaupt funktioniert, dass wir diese Rohstoffe auch einsetzen können und so weiter und so fort. Aber das beißt sich manchmal natürlich auch. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich in vielen Bereichen so, wenn man es beruflich macht. Dann ist es halt nun mal so, dass man davon irgendwie halt auch den Betrieb finanzieren muss.
Ganz klar.
Dann hat sich das.
Ja, wenn mein Brot Simon daneben gemeldet, geht, hängt ja. nichts. Wenn mein Brot daneben geht, hängt nichts davon ab. Dann kaufe ich halt eins.
Ja, klar. Aber klar, das ist. Deswegen mag ich ja das. Auch so diese, wenn wir mal so Aktionen haben, wie jetzt irgendwie mal am Wochenende. Also habe ich jetzt auch nicht immer Bock drauf, aber wenn dann mal irgendwie am Wochenende was gebacken werden muss oder so. Ich sage dann immer, wenn meine Frau auch da ist oder so, dann sage ich immer, ich bin heute im Sonntagstempo unterwegs. Also da ist man irgendwie einfach gechillter und kann sich mehr Zeit nehmen. Und das soll jetzt nicht heißen, dass wir ansonsten uns keine Zeit nehmen, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn du halt so, es ist nicht so romantisch, wie man sich es glaube ich manchmal vorstellt, wenn das einfach der Beruf ist und das so einfach der Alltag auch ist und auch Bestellungen da sind, die Leute auf ihre Produkte wartet und so weiter. Das ist schon nochmal was anderes, genau. Hey. Dann ein Feedback vom Simon, der neulich bei uns war und er hat Weiße Sesam gekauft. Er war offensichtlich dienstags da und fand es sehr gut. Und er schreibt noch zum Thema Pizza backen. Das passt jetzt noch zur letzten Folge. Es geht nichts über einen Pizzaofen, aber da ihr Pizzasteine erwähnt habt, im Haushaltsofen funktioniert nach meiner Erfahrung ein Backstahl besser, also Stahl statt Stein, weil er die Hitze auch nach 2 bis 3 Pizzen noch konstant hält. Es gibt Online-Shops, die Stahl auf den Millimeter zuschneiden. So kann man den Stahl wie ein Backblech in den Ofen schieben und hat genügend Platz, auch für große Pizzen. Das klingt total logisch, weil so kurzgebackenes sagt man, ist eigentlich auf Stahlplatte besser. Also es gibt sogar Öfen, die speziell auf das Brezelbacken ausgelegt sind, die eigentlich besser mit Stahl ausgeleitet sind als mit Stein, weil der Stein speichert die Hitze, gibt die langsam ab, ist super für Brot und alles. Für kurzgebackenes ist eigentlich sogar Stahl wahrscheinlich besser, weil das die Hitze einfach also nicht wegnimmt, sondern der Stahl heizt sich ja unheimlich schnell wieder auf.
Ja, ja, klar.
Also das war das Feedback und genau, und dann glaube ich, die nächste heben wir uns noch auf für die nächste Folge. Witzig war noch, dass vor 2-3 Wochen, das Feedback habe ich auch noch hier vom Falco, das kommt nächstes Mal dran, war ich in der Backstube, da kam auch eine Verkäuferin hinter und hat gesagt, Ingmar, da ist ein Podcast-Hörer, der will mal kurz mit dir sprechen, wenn du Zeit hast und wenn das dann geht, irgendwie nicht gerade der Teig vom Tisch läuft, der Teig vom Tisch läuft, dann nehme ich mir die Zeit immer auch. Und dann war das ein Podcast-Hörer von uns aus Hamburg, der auf dem Weg in Urlaub bei uns vorbeikommen ist. Fand ich dann auch ganz nett. Und der hat tatsächlich auch vor ein paar Wochen schon mal eine Mail geschrieben und hat gefragt, die habe ich inzwischen schon beantwortet, aber vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen. Thema Holzofen, ob es geschmacklich einen Unterschied gibt.
Zwischen den Öfen untereinander?
Oder? Nein, ob es geschmacklich einen wahrnehmbaren Unterschied gibt, ob ein Brot im Holzofen backe ist oder im normalen Ofen, also ich sage jetzt mal im Elektroofen oder anders befeuerter Ofen.
Ich sage jetzt mal pauschal ja. Aber da müssen wir, glaube ich, also aus meiner Sicht zumindest differenzieren, was ist Geschmack? Es ist auf jeden Fall eine andere Konsistenz. Und deswegen schmeckt es dann anders. Ob der Geschmack als solches ein anderer ist, weiß ich nicht, aber es fühlt sich einfach anders an. Weil aus meiner Sicht die Hitze eine andere ist. Das ist nicht vergleichbar. Und diese Hitze, die ich aus einem Holzbackofen habe, den ich dann ausräume, also kein Dauerbackofen, sondern wirklich nur noch mit Strahlungswärme, wo ich dann auch mit der Zugklappe die Feuchtigkeit entsprechend noch einmalig regulieren kann, je nachdem, wie viel ich eingeschossen habe, mache ich mal ein bisschen auf oder nicht. Das schmeckt definitiv anders wie aus einem Elektroofen. Absolut. Da kriegst du nicht die gleiche Hitze hin. Weder die Temperatur noch die Wärmestrahlung. Die sind einfach unterschiedlich.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagen würdest, du schmeckst jetzt das Holzaroma zum Beispiel. Also manche behauptet ja irgendwie, man schmeckt das noch, dass das Feuer war. Das ist, glaube ich, nicht das Thema. Es ist eine andere Hitze, das ist bestimmt so.
Also
wir merken auch, ob wir, unsere Produkte werden im Elektroofen auch anders wie in unserem gasbefeuerten Ofen.
Mhm. Ja, das glaube ich.
Aber ja, spannend. Also ich habe das immer, ein bisschen eher, ein bisschen als Nostalgie abgetan, aber klar, das ist eine andere Konsistenz. Du hast keinen Dampf und so, glaube ich schon, dass das was anderes ist, aber...
Ja, und selbst wenn die Asche noch dran ist, also wenn es keine Brocken sind, also keine Holzreste, unverbrannt oder verkohlt, dann merkst du nicht. Und das, was du vielleicht schmeckst, ist dann am Ende tatsächlich irgendwas Verkohltes, was es ein bisschen bitter macht. Das mag sein, dass es dann anders schmeckt, aber das ist jetzt keine Konsequenz, ob du jetzt ein Holz oder sowas schmeckst, sondern das ist im Endeffekt Temperatur und Konsistenz meines Erachtens.
Wahrscheinlich halt diese extrem hohe Anfangshitze, die ergibt einfach ein anderes Produkt.
Ja, absolut. Also gibt es einfach eine andere Oberfläche, weil die ja dann auch so schnell abfällt am Anfang und sich ja dann irgendwie einpendelt und dann backt das Brot ja vor uns durch. Also ich bin davon überzeugt, geschmacklich ist weniger, es ist mehr die Konsistenz, die sich anders abbildet.
Das ist interessant, weil wir haben das Thema schon mal diskutiert mit dem Simon Kuch vor vielen, bestimmt über 100 Folgen, der mehrfacher Grillweltmeister, oder nicht Weltmeister, aber deutscher Meister in irgendwelche Grill-Events oder Grillmeisterschaften war. Und der sagt, da ging es damals um das Thema Holzkohle oder Gasgrill. Mhm. Und dann hat er auch gesagt, diese Diskussion wird sehr emotional geführt, weil viele dann sagen, ganz klar. Gasgrill, das schmeckt nach nichts und so. Und dann ging es auch immer um die Frage, um was geht's eigentlich? Und am Ende kam eigentlich immer raus, es geht um Röstaromatik, also sprich die dunkle Stelle am Fleisch. Ja. Und letztendlich ist es beim Holzofenbrot vielleicht ähnlich.
Ja.
Man hat dann mal ein bisschen abgeflammte Stelle oder so. Die könntest du theoretisch auch bei einem anderen Ofen erreichen, aber es ist halt trotzdem wahrscheinlich nicht ganz vergleichbar.
Ja, aber der Haushaltsbackofen, der hört ja irgendwie bei 250, 270, 300 Grad, hört er mal auf.
Klar.
Und ich schieße das Brot im Holzbackofen aber bei 350, 360 ein.
Das ist einfach was anderes.
Das ist eine andere Welt in dem Augenblick. Und ich glaube schon, dass es da einen Unterschied gibt. Und natürlich auch bei uns im Backhaus ist es so, dass auch da die Welten, was die Temperaturen und die Farben der Brote angeht, weit auseinandergehen. Also ich bekenne mich immer wieder. Ich bin jemand, der es gern dunkel und gut gebacken hat. Aber da bin ich oft alleine, weil viele mögen es genau nicht. Die kratzen dann die guten Röstaromen runter. Ich meine, verbranntes will ich auch nicht. Aber wenn was richtig gut gebacken ist und hat eine geile dunkle Kruste, dem kann ich schon was abgewinnen.
Bin ich auch voll dabei. Das absolut. Und ist ja auch ein perfekter Schutz, dass es nicht so schnell trocken wird.
Das noch dazu, genau. Ja.
Ich denke, das war ein gutes Schlusswort, oder?
Ich habe noch einen Fun-Fact zum Thema Backstab. Das kann man sich zuschneiden lassen. Ich habe nach langem Suchen und Überlegen mir eine Zeichnung gemacht. Ich werde mir jetzt in den nächsten paar Wochen über den Sommer irgendwie Tuchabzieher?
Ja,
werde ich mir für den Haushaltsofen jetzt backen. Bin noch am Überlegen, ob ich ihn mit Bäckerleinen oder mit Dauerbackfolie mache. Aber dann kann ich zumindest mal ohne große Sauerei auch zu Hause backen. Weil das
voll gut.
Gärköpfchen, Mehl in den Ofen reinschmeißen, so, das macht immer bloß Dreck und dann hast du doch wieder verbranntes Mehl und das Bittere, das riecht und schmeckt noch manchmal auch. Also da habe ich jetzt angefangen, was zu basteln. Ich bin mal gespannt, ob es was wird.
Ich habe das letztens mal gesehen, das hat es mir letztens mal irgendwo angezeigt. Mhm. So für Pizza, glaube ich, wo man dann auch so drunter fahren konnte, die Pizza so auf so einen Abzieher und dann in den Ofen wieder runterschieben.
Ja.
Ja, spannend. Schick mir mal ein Bild, wenn du den Prototyp fertig
hast. Mach ich.
Ja, das ist Gold wert, sowas, glaube ich.
Ich glaube auch.
Ja, mein Ex-Chef hat das auch gemacht. Ich habe mal eine ganz kleine Bio-Bäckerei geschafft und der hatte auch halt daheim viel Probebacker vorher, bevor er seine Bäckerei aufgemacht hat, auch Brezeln und so. Und da hat er sich auch so einen kleinen Abzieher gebaut, damit er irgendwie das Sache in den Ofen bringt.
Ja, genau, das ist der Punkt.
Sehr, sehr gut.
Weil du kriegst ja sonst gar nicht so schön gesetzt. Das sitzt ja nachher anders. Und wir haben es ja auch bei den Brezeln davon gehabt, je nachdem, wie du das drauf setzt, wird auch wieder das Produkt anders.
Absolut.
Also und deswegen, so bin ich drauf gekommen. Ich habe meinen Backstein gar nicht so voll gekriegt, wie ich eigentlich gedacht habe. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss da jetzt was ändern. Ich habe auch gesehen, dass es die zu kaufen gibt, aber da zahlst du ein Vermögen und da bin ich Schwabe.
Ja, da kommt wieder der Sparfuchs durch. Du kannst ja dann diese Bauanleitung verkaufen hier über den Podcast.
Ja, genau.
Als neuer Merch.
Mal guck mal.
Tobi, was backst du als nächstes?
Ich oute mich, ich backe gar nichts. Ich habe Pumpernickel gekauft. Wir gehen am Wochenende wandern. Pumpernickel. Wir gehen am Wochenende wandern, Rucksacktour mit Hüttenübernachtung und da kann ich nichts backen.
Cool.
Aber dann wird wahrscheinlich das nächste tatsächlich wieder Seelen sein. Zumindest sagt es mein Kalender für nächste Woche.
Hast du schon einen Plan?
Ja, manchmal will ich ja irgendwo hin was mitbringen und das wird so sein, dass das nächste, was ich backe, Seelen ist, weil ich die woanders hinnehme.
Ah, sehr gut. Ich backe als nächstes auch nichts, weil morgen ist Wochenende. Allerdings sind wir am Wochenende im Einsatz, weil ein Kunde von uns hat 10-jähriges Jubiläum, ist ein kleiner Hoflader.
Cool.
Und da backen wir morgen früh 200 Kochertaler.
Ganz gechillt.
Und, genau, und dann gehen wir auch dorthin und machen ganz gechillt und machen einen Verkostungsstand.
Cool.
Morgen Nachmittag bei 35 Grad, bin ich noch nicht so scharf drauf, aber ist eben trotzdem immer nett, sowas mit, ja, in Austausch kommen, mit Kunde und Kundinnen ins Gespräch kommen, Brot aufschneiden, probieren lassen, ein bisschen was verkaufen, wer mag.
Ja, cool.
Das wird so mein Samstag morgen.
Muss irgendwie noch ein Eis dazu verkaufen, dann läuft es.
Ja, wäre gut. Wir kriegen jetzt in unseren Marktboxraum, wo wir die zwei Marktboxen stehen, haben noch ein Eisautomat.
Cool.
Das hat jetzt eine Weile gedauert, bis der soweit war, beziehungsweise bis das EC-Terminal, das in den Automat eingebaut werden soll, soweit war. Mhm. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, ja. Und da werde ich sicher selber mein bester Kunde.
Ja, das verstehe ich.
Schön. Gut. In diesem Sinne, glaube ich, Stunde ist voll.
Ja, klar.
War mir wieder wie immer ein Fest.
Mir auch. Danke dir. In dem Fall bis zum nächsten Mal.
Frohes Backen. Genau.
Ciao.
Ciao, gleichfalls.